Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Und hier noch ein kurzer Hinweis. Sie können für uns abstimmen, und zwar beim Deutschen Podcastpreis. Da gibt es ein Publikumsvoting und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn Sie uns Ihre Stimme geben. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Danke fürs Mitmachen.
Ich würde immer sagen, wenn jemand jetzt, so wie ich in meiner Situation oder die Krankheit bekommt, positiv denken und nach vorne schauen und den Fokus darauf legen, was noch geht, und dann auch leben und es wirklich machen und nicht die Dinge aufschieben.
Die Boss. Macht ist weiblich.
Guten Tag, mein Name ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Und heute spreche ich mit Miriam Kottmann. Sie ist Journalistin und Reporterin. Sie war für den Bayerischen Rundfunk und die ARD im Ausland und Inland tätig. Und nun moderiert sie seit Februar als erste Moderatorin BR24 aus dem Rollstuhl heraus. Schön, dass Sie da sind, Frau Kottmann. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, schönen guten Tag, Frau Menne. Ich freue mich auch sehr. Ich bin sehr gespannt.
Was mich in der Vorbereitung genervt hat, und ich frage mich, ob Sie das auch nervt, Sie haben eine lange Karriere schon hinter sich und plötzlich kommen die ganzen Schlagzeilen, wow, jetzt haben wir eine Moderatorin im Rollstuhl. Als wäre der Rollstuhl wichtiger als die Inhalte, die Sie präsentieren. Nervt Sie das auch?
Ja, das nervt mich tatsächlich auch ein bisschen. Ich habe allerdings damit gerechnet, dass das so passieren wird, weil es eben bislang noch niemanden gab, der im Rollstuhl im Fernsehen saß und Nachrichten moderiert hat oder Nachrichten gesprochen hat. Es gab schon Moderatoren im Rollstuhl, klar, aber auch nicht wirklich viele. Aber eben nicht die Nachrichten. Mich wurde zum Teil sogar vorgestellt als, ja, herzlich willkommen jetzt beim BR. Da wollte ich erstmal sagen, ich bin im Jahr 27 jetzt hier schon beim Bayerischen Rundfunk tätig. Also ich bin alles andere als neu. Und jetzt wird das plötzlich alles so hochgehypt und überall, jeder hat drüber mich geschrieben, in den Zeitungen, im Internet war was, der Hörfunk hat angerufen gehabt. Das war schon ganz schön viel. Und mit so einem Ansturm hatte ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich gerechnet. Weil im Mittelpunkt sollte ja immer noch meine Arbeit als Journalistin stehen und nicht die Tätigkeit, nicht das, dass ich im Rollstuhl sitze.
Ja. Ich fand das, als ich Finanzvorständin war, schrecklich nervig, dass alle Anfragen, die ich bekommen habe, durchaus auch von Finanzzeitschriften, immer über das Thema ging, wie fühlt es sich eigentlich an als Frau in so einer Männergesellschaft, statt zu sagen, ey, erzählen Sie uns mal was über Hedging von Treibstoff. Ja, und das ist schon nervig, dass man reduziert wird. Andererseits bietet es natürlich die Chance, und ich denke, deswegen haben Sie es auch so bewusst gemacht, darauf aufmerksam zu machen, dass das keine Krankheit ist, dass man völlig normal ist. Natürlich eine Krankheit im Sinne von, ich habe eine Beeinträchtigung aus einem anderen Grund. Da können wir gleich nochmal drüber reden, wenn Sie möchten. Aber mein Kopf ist klar, meine Arbeit ist genau dieselbe. Und bitte reduziert mich jetzt nicht auf dieses Gerät.
Ja, genau so ist es. Also ich habe auch gedacht, am Anfang ist es okay, dass man jetzt einfach sagt, Mensch, da ist jemand, der sitzt im Rollstuhl. Ach, was für ein Wunder, derjenige kann sogar auch sprechen oder diejenige, und sie kann tatsächlich sogar gerade Sätze sprechen und ist auch noch vernünftig und auch dabei noch nett lächeln. Und das, obwohl sie im Rollstuhl sitzt, toll. Das ist ja dieser Ableismus, ne, dass man nur fähig, dass man nur darüber definiert wird, was kann derjenige eigentlich. Also, hey, du kannst gut reden, obwohl du im Rollstuhl sitzt. Ach was, ja. Ne, ich habe ja nichts an meinem Sprechapparat, an meinem Mund. Meine Beine sind halt jetzt gelähmt. So, das hat ja das eine mit dem anderen nichts zu tun. Also wir müssen, denke ich, schon davon wegkommen, Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, auf die Beeinträchtigung zu reduzieren und sie dann zu loben dafür, dass sie trotz ihrer Beeinträchtigung trotzdem was anderes toll können. Ist ja super. Oder man ist eine Frau und kann trotzdem Finanzvorständin sein. Ach, sehr toll. Ja, so. Das, glaube ich, muss wirklich weg, dass man Menschen mit so einer Beeinträchtigung reduziert, darauf und dann eben sagt, Mensch, das ist aber toll, dass du trotzdem das kannst, super. Sondern es muss wirklich darum gehen, mache ich das gut oder mache ich das nicht gut? Ja. Und ich glaube, wenn ich es nicht gut machen würde, dann hätte ich den Job auch nicht bekommen.
Ja. Ja, Punkt. Das ist genau der Punkt. Das ist auch das, was ich häufig ja auch zum Thema Frauen in Vorständen sage oder so. Keine Firma nimmt jemanden nur, weil er eine Frau ist, als Quote, wenn die nicht auch noch gut ist. Ne? Also das wird keiner riskieren. Aber die Sichtbarkeit macht, es ist ja das Thema Inklusion, dass es selbstverständlicher wird. Und ich denke, deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den Sie da jetzt tun und den auch der Bayerische Rundfunk tut. Ich habe übrigens das Wort Ableismus erst in der Vorbereitung zu dieser Sendung gelernt. Es wird ja nicht häufig benutzt in Deutschland.
Nee, das stimmt, das ist richtig. Das kommt ja eher aus dem Englischen auch. Und es ist, glaube ich, aber wichtig, dass wir da uns mehr bewusst werden, dass das wirklich ja auch eine Form von Diskriminierung ist, ne? Jemanden zu sagen, hey, wow, du kannst. Mir hat mal einer gesagt bei einem Fest, wo ich habe früher sehr gerne getanzt. Mhm. Also ich konnte ja bis vor 15 Jahren noch auch ganz normal tanzen und habe das immer sehr gerne gemacht. Und seitdem ich im Rollstuhl sitze, es hat ein bisschen gedauert, aber wenn jetzt irgendwo Musik ist und ich bei einem Fest bin, tanze ich dann auch im Rollstuhl, bewege mich halt dazu. Und dann kam mal einer auf mich zu, den ich gar nicht kannte, und hat gesagt, Mensch, das schaut ja tatsächlich ganz schön aus, obwohl du im Rollstuhl sitzt. Und es ist ja toll, dass du tanzen kannst, obwohl du im Rollstuhl sitzt. Dann habe ich mir irgendwie gedacht, so Wahnsinn, was ist denn das jetzt für ein Schmarrn? Natürlich kann ich das. Ja, was soll das? Sollte ein Lob sein, es sollte ein Kompliment sein. Ja, ja. Kam aber ehrlich gesagt nicht wirklich so rüber. Und ich glaube, wir müssen das wirklich aus dem Kopf rauskriegen, dass wir Menschen nur darauf stigmatisieren, was hat der jetzt für eine Behinderung und was kann er denn dennoch? Sondern, dass man wirklich, das ist halt da, ich sitze halt im Rollstuhl, ich stehe halt einfach nicht mehr auf, aber ich kann diesen Job ja auch im Sitzen machen. Ja. Ich kann halt jetzt nicht mehr, so wie ich es früher gemacht habe, keine Ahnung, Reportagen auf den Bergen drehen und irgendwelche Lawinenhänge hochkraxeln mit dem Kamerateam, was ich früher gemacht habe, oder irgendwie Skifahren und dabei moderieren. Das habe ich ja früher auch gemacht.
Okay.
Aber ich kann das, was ich noch machen kann, das mache ich halt. Ja. Fertig.
Dann lassen Sie uns doch mal über Ihre Karriere sprechen. Sie haben Journalismus schon gleich studiert. War das immer ein Wunsch, Journalistin zu werden?
Das entstand in dem Moment, als ich das erste Mal in einem Schneiderraum saß beim Fernsehen. Da hatte ich die Möglichkeit, so eine Art kurzes Schnupperpraktikum mal eine Woche zu machen, mal zu gucken. Das war beim BR in München tatsächlich. Und da bin ich dann das erste Mal im Schneiderraum gesessen. Und das war so, das war nach dem Abitur. Und ich war noch nicht so ganz sicher, was ich werden wollte. Journalismus war auch mit dabei. Aber dann saß ich in diesem Schneiderraum und habe irgendwie gedacht so, das ist genau das, was ich machen will. Die Arbeit mit Bild und Ton und Sprache, also mit Musik auch noch, das fand ich so wahnsinnig kreativ. Mhm. Und ich habe da dann auch gleich gesehen, dass man unfassbar viele Themen machen kann. Also was ich Politik, Umwelt, Kultur, Sport, alles. Und ich wollte am Anfang ja unbedingt Sportreporterin werden. Okay. War dann auch da in der Sportredaktion und saß eben im Schnitt für ein Eishockeystück drin. Und ich habe gedacht, Wahnsinn, ist das toll. Also das war in dem Moment, war ich Feuer und Flamme. Und ab dem Moment habe ich irgendwie gewusst, das will ich werden.
Okay, cool. Und das haben Sie dann ja auch konsequent. Sie sagen gerade, 27 Jahre sind Sie jetzt schon in dem Job und auch beim Bayerischen Rundfunk. Aber berichten Sie mal, was war denn so die Reportagen, die Ihnen noch in Erinnerung sind? Also ich finde schon faszinierend, ich wusste das nicht, also Skifahren und gleichzeitig eine Reportage machen. Wie geht das?
Ja, das geht ganz gut, wenn man einen Kameramann hat, der vor einem herfährt und zwar rückwärts mit der Kamera auf
Gott.
Der Schulter.
Oh Gott.
Das funktioniert dann schon. Also man muss einen sehr guten Kameramann haben. Das habe ich mal fürs ARD Morgenmagazin gemacht. Da sind wir eine Woche lang für so eine On-Reportage, Wahnsinn Wintersport hieß die. Da sind wir, das war 2005 muss das gewesen sein. Also da war ich auch schon sehr fortgeschritten krank. Aber man hat mir so, also es wusste noch keiner, dass ich die Krankheit habe. Mhm. Offiziell habe ich das noch nicht gesagt gehabt. Und ich wollte diese Woche unbedingt machen. Und dann sind wir halt nach Holland geflogen. Also ich bin nach Holland geflogen, habe uns da in so einer Skihalle haben wir dann gefilmt. Und da ist eben der Kameramann vor mir hergefahren und ich hatte so ein Ansteckmikro und habe halt dann da quasi in die Kamera was reinmoderiert, während ich da runtergefahren bin. Oder wir sind in Südtirol, bin ich einen gefrorenen Eiswasserfall hochgeklettert, mit Hacke und mit so Spitzhacke da reingehauen, da mit Steigeisen und habe währenddessen einen ganz berühmten Eiskletterer, einen österreichischen, dabei interviewt, morgens um 6 Uhr in der Früh. Also das waren lauter tolle Sachen, die ich früher gemacht habe. Es war spitzenmäßig. Also ich habe ganz viele tolle Sachen machen können dann im BR. Da gab es ja diverse Sachen. Ich überlege gerade, was war denn noch? Also es war diese eine Wintersportwoche. Dann war natürlich, dass ich in Rom war. Damals 2004 war ich in Venedig bei den Filmfestspielen für die ARD. 2005 dann, als Papst Johannes Paul II. Ins Krankenhaus kam, haben sie mich runtergeschickt als Reporterin eben für BR und ARD. Und dann habe ich quasi den ganzen Sterbeprozess und dann die Wahl von Benedikt und alles miterlebt und von dort berichtet. Das waren sicherlich so Highlights.
Also das in meiner langen Karriere. Sagen, sehr, sehr vielfältig, ne? Also,
ja, total. Das ist ja das Tolle an unserem Beruf, ne? Dass man heute das Lawinenunglück oder keine Ahnung, irgendwas macht und dann und morgen ist man. Oder man ist auch mal in der Staatskanzlei oder dann macht mal irgendeine Medizingeschichte, irgendein neues Medikament, was irgendwo entwickelt wurde und redet mit Forschern und dann ist man wieder ganz woanders. Also das ist ja das Schöne an unserem Beruf.
Ist es denn vielleicht sogar besser, beim regionalen Sender zu sein, weil man nicht so reduziert wird auf eine bestimmte Rolle, also immer nur Sportreporterin oder immer nur die, die sich um die Religion kümmert?
Nein, das ist ja bei uns auch. Bei uns gibt's ja beim BR auch Fachredaktionen.
Ah, ja,
also ich könnte auch hier in die Redaktion Religion und Orientierung gehen oder in Landwirtschaft und Umwelt oder in die Wirtschaftsredaktion. Ich war halt von Anfang an, also ich bin während meines Studiums, musste ich Praktika machen und mein letzter Praktikumsmonat, den ich quasi brauchte, um zur Prüfung zugelassen zu werden für den Abschluss, war hier in der aktuellen Redaktion beim BR. Und da bin ich damals gefragt worden vom damaligen Chef, ob ich nicht bleiben will. Und dann habe ich gesagt, ja, gerne, aber ich muss noch meine Diplomarbeit schreiben und ich muss auch noch die Prüfungen machen. Aber das dauert noch ungefähr ein halbes Jahr und dann bin ich endgültig fertig. Ja, wäre kein Problem, ich soll halt ab und zu mal was machen, damit ich quasi dabei bleibe. Und so bin ich hier hängen geblieben. Und das war halt die aktuelle Redaktion. Und da hast du halt diese Vielfältigkeit, ne?
Ja, ja. Was Sie auch geschafft haben, worüber wir häufig ja auch reden, ist diese Karriere kombiniert mit Familie. Ist das genauso schwierig wie in anderen Jobs oder ist es einfacher, weil Journalismus auch eine gewisse Flexibilität bietet?
Also ob es schwieriger oder einfacher ist als in anderen Jobs, kann ich schwer beurteilen, weil ich ja keinen anderen Job bisher gemacht habe. Es war insofern schon schwierig. Also als mein Sohn 2006 ist er auf die Welt gekommen, war ich schon das erste Jahr im Prinzip mehr oder weniger zu Hause. Auch weil ich das wollte, weil ich bei dem Zwerg dabei sein wollte und ihn jetzt nicht weggeben wollte, als er ganz klein war. Aber danach habe ich ihn versucht, überall hin mitzuschleppen, wenn es irgendwie ging. Oder mein Mann hat geholfen, der ist auch Journalist und hat also da auch Verständnis für die diversen Zugzwänge oder auch mal spontanen Einsätze. Aber natürlich war auch das schwierig, da an dieser, man ist halt einfach nicht mehr so flexibel, wenn man ein Kind hat. Erst recht nicht, wenn das Kind ganz klein ist.
Ja.
Das kennt ja, denke ich, jeder in jedem Beruf. Und wenn du dann aber einen Job hast, der sehr von Spontanität lebt, von wegen, jetzt ist was passiert, fahr doch dahin. Und du hast das Kind aber in der Hand und sagst, ja, wo soll ich das jetzt hin tun? Dann ist natürlich schwierig. Also die Jobs haben sich dann geändert. Ich habe halt dann mehr so planbare Sachen gemacht, also oder feste Dienste, die es ja bei uns auch gibt, wo man weiß, ich arbeite am Montag von 9 bis 17 Uhr. Dann kannst du den Babysitter organisieren. Und als wir dann, ich habe ja auch in Rom gelebt dann eine Zeit lang, sind wir ja umgezogen nach Rom mit dem kleinen Kind und habe ich ja da auch gearbeitet. Dann in dem ARD-Studio. Das war dann wiederum schwierig, weil ich da keine Oma hatte und erstmal keine Babysitter und so. Das war ein ziemliches Ding. Und da ist mein Sohn im ARD-Studio zum Teil auch, hat er viele Tage verbracht, sagen wir es mal so, auf seiner Krabbeldecke und war mit dabei.
Okay, ja. Ja, meine Mutter hat mich auch mit ins Büro genommen. Ich glaube, es hat mir nicht geschadet.
Nee, ich glaube, meinem Sohn hat es auch nicht geschadet.
Okay. Sie haben es eben schon berichtet. Also Sie haben eine Krankheit, Sie haben Multiple Sklerose, die sich nach und nach entwickelt. Sie wussten schon längere Zeit von der Krankheit, als die anderen es noch gar nicht gemerkt haben. Und Sie haben es auch nicht allen sofort erzählt, sondern zum Beispiel noch diese eine tolle Reportage gemacht. War das mit Absicht, weil Sie gesagt haben, genau wie das, was wir schon am Anfang besprochen haben, dann werde ich reduziert auf jemand, der krank ist?
Ja, das war eine ganz bewusste Entscheidung. Das wurde mir auch geraten, also in der Selbsthilfegruppe, gab es so eine neu erkrankten Selbsthilfegruppe von der MS-Gesellschaft in München. Und da habe ich dann dran teilgenommen. Und da hat uns damals die Sozialarbeiterin gesagt, sagt es mal lieber nicht eurem Arbeitgeber, weil es ist, manche Arbeitgeber reagieren so, dass sie sagen, oh, die ist jetzt krank, die schonen wir mal lieber. Bei MS heißt es ja immer, oh Gott, Stress ist ganz schlecht. Und jetzt arbeite ich in der Aktualität, da ist es eigentlich immer stressig. Und sagt mal lieber nichts. Und ihr könnt es immer, also wenn es nicht nötig ist, würden wir es lieber, behaltet es lieber für euch. Und das war ein Grund. Und das zweite war tatsächlich, ich wollte nicht die Kollegin mit der MS sein. Ich wollte nicht die kranke Miriam sein, sondern ich wollte weiter die Miriam sein. Ich wollte einfach die normale Reporterin Miriam sein, die man überall hinschicken kann, die ins Hochwasser geht, die zum Skifahren geht, die aber auch ganz normale, in Anführungsstrichen normale, langweilige Aufträge macht, also die einfach ganz normal behandelt wird und ganz normal weiterarbeitet. Ich wollte nicht reduziert werden auf die Krankheit und davor hatte ich Angst. Ich hatte Angst, keine spannenden Geschichten mehr zu bekommen.
Würden Sie das Menschen, denen heute so eine Diagnose erzählt wird, auch empfehlen?
Also, schwierig. Ich,
das ist natürlich auch immer individuell.
Ja,
nicht?
Das ist total individuell. Ja. Also, wenn ich gewusst hätte, nee, ich glaube, also ich, wenn man mich fragen würde, würdest du es wieder so machen? Ja, ich würde es wieder so machen, weil ich glaube tatsächlich, dass ich einige dieser tollen Geschichten, wie diese eine Woche, wo ich da für dieses Morgenmagazin von der ARD da quer durch Europa gefahren bin, von einer tollen Sportgeschichte zur nächsten. Ich glaube nicht, dass ich die bekommen hätte. Definitiv nicht. Und ich weiß auch nicht, ich glaube auch nicht, dass sie mich 2005, dass ich da morgens Ende Januar in der Früh, nachts angerufen worden wäre vom Auslandschef damals, pack mal deine Tasche, der Papst liegt im Sterben, du fliegst morgen früh um 6 Uhr nach Rom. Ich glaube, hätten die gewusst, die Miriam ist krank und sie hat MS, wäre ich da nicht dabei gewesen. Glaube ich jetzt. Und deswegen habe ich es, glaube ich, richtig gemacht im Nachhinein. Und ich habe es ja erst dann gesagt, als ich es quasi gar nicht mehr verheimlichen ließ, als meine Krankheit oder als so sichtbar war, dass ich ein Problem habe, ein gesundheitliches, dass ich es nicht mehr verheimlichen konnte und dass die Ausreden einfach nicht mehr funktioniert haben, die ich mir zurechtgelegt hatte. Die waren irgendwann, ließ ich diese Schein nicht mehr aufrechterhalten.
Und das hatte dann zwei Konsequenzen. Zum einen, man hat es gesehen, wurden sie dann als, oh, das ist die Miriam, die krank ist, behandelt. Zwangsläufig gab es dann Einschränkungen ja alleine schon körperlich. Das heißt, sie mussten automatisch ein bisschen umstellen, was für Jobs sie noch machen können, richtig?
Ja, tatsächlich. Es war dann so, dass ich dann auch meinen damaligen Chef halt quasi ihm das gesagt habe. Ich habe ihn eingeweiht, habe gesagt, warum ich so unrund laufe und so das Bein ein bisschen nachziehe oder hinke, das ist nicht mehr der Grund, dass ich meinen Skiunfall hatte. Ich hatte ja dann einen schweren Skiunfall ein Jahr vorher mit Kreuzbandriss, Knochenbruch, Innenmeniskus kaputt, alles. Und das war ja auch ein Grund, warum ich Krücken hatte eine ganze Zeit lang. Aber das war dann wieder alles gut. Und dann kam das parallel, dass mein rechtes Bein aber eben auch schlechter wurde und ich deswegen gehinkt bin. Und ich wurde dann immer so ein bisschen hochgenommen von wegen, na, was macht die Kriegsverletzung und was macht das Hinkebein und jetzt erzähl doch mal, was ist denn wirklich los? Und es war irgendwann so nervig und hat mich wirklich so gestresst einfach, dass ich dann zu ihm bin und dann gesagt habe, also der Grund für mein nicht so schönes Laufen ist eben, dass ich Multiple Sklerose habe und ich würde ganz gerne vielleicht noch in einen Bereich reinrutschen, nämlich Auslandsberichterstattung, die bei uns ja oft so ist, dass wir Material aus der ganzen Welt zu uns kriegen auf den Server, was irgendwo passiert, zum Beispiel, was ich, Brückeneinsturz, Baltimore oder, keine Ahnung, US-Wahl. Und dann machen wir uns hier für unsere regionalen Nachrichtensendungen natürlich die Beiträge selber, schneiden das selber, texten selber, mischen's. Aber da fährt natürlich keiner von uns jetzt extra nach Amerika. Und da muss man halt auch nicht raus zum Drehen und irgendwo rumlaufen, sondern kann hier sitzen. Und da hatte ich darum gebeten, dass ich das halt vielleicht auch mal lernen kann und machen darf. Und das hat er mir auch gleich quasi den Zugang verschafft. Und das mache ich auch nach wie vor sehr gerne. Also das hat sich geändert. Und ich wurde aber auch tatsächlich, das wurde zwar offiziell nie so gesagt, aber ich muss wirklich feststellen, dass ich, seitdem das offen bekannt war, dass ich MS habe, ich tatsächlich nicht mehr so schnell halt jetzt rausgeschickt wurde zu irgendwelchen Unglücken, wo es irgendwie schnell gehen musste und schnell im On und man hat gewusst, da muss er irgendwo langlaufen oder so. Das war mit Sicherheit nicht böse. Das war wahrscheinlich so dieses, oh Gott, kann sie das noch? Glaube ich schon, dass das beim einen oder anderen Kollegen hier im Hinterkopf natürlich mit drin war dann. Und ich hätte ja zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr 100% alles gekonnt. Also ich hätte jetzt keinen Bericht mehr über eine Alpenüberquerung machen können. Ja. Auf der anderen Seite hätte ich schon noch einiges machen können, was ich dann auch nicht mehr gekriegt habe, muss man auch so sagen.
Was sicher nicht bös gemeint ist, weil Menschen können es dann nicht einschätzen, ne, und sind dann übervorsichtig. Es gibt ja einen prominenten anderen Fall mit Malu Dreyer als Ministerpräsidentin, die auch MS hat. Und ich erinnere an Bilder vom Ahrtal-Flut, wo dann sehr genau beobachtet wurde, dass eine Kollegin ihr die Hand gereicht hat, wo dann auch immer geguckt wird, kann die noch laufen und so. Mhm. Was natürlich auch eine Belastung ist, andererseits aber, glaube ich, auch geholfen hat, der Öffentlichkeit zu verstehen, ja, man kann Ministerpräsidentin sein, man kann Journalistin sein und das spielt nur begrenzt eine Rolle. Haben Sie sich so genau Gedanken gemacht, wie Sie dieses Gespräch machen und was Sie dann sagen, was Sie fordern? Also im Sinne von, ich hätte gerne folgende Aufgabe und ich glaube, das würde gut funktionieren.
Ja, ich hatte mir vorher schon überlegt, dass ich gerne bei dieser, wir nennen das Euro-Redaktion, eben arbeiten möchte, dass ich da auch Dienste bekomme. Ansonsten war dieses Gespräch eigentlich ein Schnellschuss. Also ich hatte mit einer Kollegin, mit der ich mich privat auch sehr gut verstanden habe, der hatte ich das gesagt und die hat dann gesagt, komm, jetzt geh zum Chef und sag's ihm. Der ist, du wirst sehen, der reagiert gut und der ist da immer sehr nett, wenn er weiß, er kann irgendwo helfen und du brauchst ja vielleicht auch einen Parkplatz auf dem Gelände. Das Gelände beim BR ist wahnsinnig groß und weitläufig und es gab nur einen Parkplatz außerhalb und immer das allein das Reinlaufen, das war schon immer so anstrengend. Und dann hat sie gesagt, und wenn es nur ist, dass du einen eigenen Parkplatz kriegst und den habe ich auch sofort gekriegt. Aber ich habe mir da nichts groß zurechtgelegt. Ich bin einfach dann von ihrem Büro bin ich dann zu ihm 3 Türen weiter.
Okay.
Es war auch ganz spontan. Ich hatte mich nicht angemeldet. Ich habe nur gefragt, haben Sie gerade Zeit? Und er hat gesagt, ja, komm rein. Und dann bin ich reingegangen und habe gesagt, ich muss Ihnen was sagen. So.
Okay. Ist Deutschland schwieriger als das Ausland? Ich hab drüber nachgedacht. Ich habe es jetzt gelesen. Also im BBC gibt es anscheinend mehr Journalisten, die man auch im Rollstuhl sieht. Ich habe so gedacht, in USA. Im Fernsehen habe ich das auch noch nie gesehen. Ist das insgesamt immer noch so ein riesiges Thema weltweit?
Weltweit kann ich es nicht beurteilen. Ich weiß eben auch nur von England, weil eben eine ganz enge Freundin von mir nach dem Abitur dahin gegangen ist und die mir irgendwann mal gesagt hat, sag mal, bei uns ist das völlig normal. Also es ist nicht so, dass jeder Moderator im Rollstuhl sitzt, aber da gibt's irgendwie Frank Gardiner, der wurde angeschossen, der sitzt seitdem im Rollstuhl. Und selbstverständlich sitzt er im Rollstuhl vor der Kamera oder auch noch ein anderer Moderator oder auch eine Frau. Und sie hat gesagt, da kräht bei uns kein Hahn danach. Da ist auch mal einer mit dem Rollator irgendwie von rechts nach links gelaufen und das sorgt bei uns für überhaupt keinen Aufschrei. Und sie versteht gar nicht, was da hier das Problem ist, weil ja das hier immer gesagt wurde oder weil man es hier halt nicht sieht, sagen wir es mal so. Und weil es schon irgendwie immer heißt so, ja, oder ja, was heißt es, heißt so, ich weiß nicht, wie formuliert man das jetzt am besten, das müssen wir vielleicht dann nochmal. Ich glaube schon, dass hier bei uns in Deutschland die Zuschauer das halt natürlich nicht gewohnt sind. Es gab oder gibt ja außer mir jetzt irgendwie niemanden. Und dass da schon, ich merke an den Reaktionen der Zuschauer auch, dass das auffällt und dass die Leute darauf achten und sagen, Mensch, da ist ja ein Rollstuhl. Und warum sitzt sie denn im Rollstuhl? Das wollten viele wissen. Und also als ich das noch nicht so offiziell gesagt habe, was der Grund ist. Also ich glaube schon, ich weiß nicht, ob wir Deutsche da ein besonderes Problem mit haben. Das weiß ich nicht. Vielleicht hat man die Zuschauer einfach nicht dran gewöhnt. Ich glaube nicht, dass die deutschen Zuschauer besonders ein Problem damit haben. Überhaupt nicht. Merke ich ja jetzt an den Reaktionen. Ich glaube,
also die Reaktionen sind eher positiv.
Eher.
Sie machen es seit Februar, ne?
Ja, genau. Also ich habe im November hatte ich so eine Art Probewoche. Mhm. Also da durfte ich quasi nach einem erfolgreichen Casting, hieß es, jetzt machst du mal eine ganze Woche, damit du siehst oder damit wir sehen, ob es da auch eine Steigerung gibt noch zu der ersten Casting, nervösen Castings. Und die lief auch schon sehr gut. Da gab es auch positive Reaktionen. Und dann fiel ja die Entscheidung, okay, du darfst es regelmäßig machen. Und die Woche war dann im Februar in der Faschingswoche, genau. Und da kam ja gleichzeitig dann auch die Pressemitteilung vom BR raus. Da hat der BR ja dann sich entschieden, das auch offensiv quasi zu publizieren, zu sagen, da ist jetzt jemand, der im Rollstuhl sitzt, der das macht. Was ja eben so ein zweischneidiges Schwert ist, machen wir da jetzt extra darauf aufmerksam. Es ist doch einfach nur eine neue Nachrichtensprecherin, so what. Mhm. Sie sitzt halt, meine Güte. Aber weil es halt sowas Besonderes ist noch, haben sie gesagt, wir machen da eine Pressemitteilung draus. Und ich habe wirklich ausschließlich positive Reaktionen bekommen.
Ach, wie schön. Ja.
Ja, also es hat mich irrsinnig gefreut und auch sehr überrascht. Ja. Also die Menge auch an Reaktionen, es war unglaublich. Zuschauer, die angerufen haben, die E-Mails geschrieben haben, die mir Briefe schreiben, Postkarten, die sich freuen drüber und sagen, Mensch, toll, Zeit ist worden und warum eigentlich nicht schon viel früher? Und sie machen das prima und sie sitzen halt. Also das ist ja dieses, der Rollstuhl ist da, aber ist halt nicht das Thema. Das ist Inklusion dann. Das ist das, wo wir hinkommen müssen.
Fand es ganz spannend, die Sesamstraße hat auch erst seit 2023 eine Puppe im Rollstuhl. Ne? Also das ist wirklich alles sehr, sehr spät gekommen, wenn man bedenkt. Ja.
Ja, das ist jetzt tatsächlich so diese Inklusion oder Integration. Das war ja alles jetzt eher mit Menschen mit Migrationshintergrund, mit anderer Hautfarbe, dass da vermehrt Leute auf den Schirm gekommen sind als Moderatoren. Also gerade das ZDF hat da ja sehr viele Moderatoren da eine Zeit lang eingestellt, schon seit vielen Jahren, die Migrationshintergrund haben, die das alle prima machen, einfach auch mal auch ein Zeichen zu setzen. Die sind genauso Teil wie jemand, der Lieschen Müller heißt, wenn jemand einen Migrationshintergrund hat, halt einen ausländisch klingenden Namen hat. Das ist ja auch alles ganz wichtig und notwendig gewesen. Aber jemand, der eine körperliche Einschränkung hat, war halt bislang noch nicht zu sehen. Und ja, also insofern, da sind wir halt noch echt ein gutes Stück hinten dran.
Ja.
Also außer jetzt in Sendungen wie Aktion Mensch, ist ja auch die Sendung früher Aktion Sorgenkind, dieser tolle Name, auf dem ZDF. Das hat ja auch jemand moderiert, eine Frau moderiert, die ja Kontergan hatte. Und eben, wo man gesehen hat, die Arme sehen anders aus als bei jemandem, der einfach gesund ist. Aber das war ja wieder so eine Spartensendung, wo es eben um sowas geht. Ne? Und ich moderiere jetzt eine Nachrichtensendung, beziehungsweise ich moderiere seit 2018 bereits auf ARD Alpha politische Sendungen, Gesprächssendungen, wo es um Wirtschaft, um Politik, um Soziales geht. Ich moderiere seit 2022 die Auslandsmagazine in Vertretung im BR, also Euroblick und Alpen-Donau-Adria. Da sitze ich auch in der Greenbox im Rollstuhl, voll sichtbar. Das hat jetzt nicht so für den Riesenaufschrei gesorgt, sondern das war jetzt wirklich durch die Nachrichten einfach, weil das einfach täglich ist und es natürlich einfach noch mal mehr Zuschauer sind, die dann das auch sehen.
Ja, so das Thema Behinderte und Witze machen über Behinderte, das anscheinend immer noch erlaubt ist. Und die Frage ist, und wir haben auch in der Vorbereitung drüber gesprochen, geht das? Darf man Humor machen oder darf man es nicht? Also es gibt einen Auftritt von Felix Lobrecht auf einer Bühne, die ich ziemlich daneben finde, die auch von Luisa Lodas kommentiert wurde und gesagt wurde, dass das geht gar nicht. Wie kann es sein, dass man solche Sachen auf einer Bühne in Deutschland erzählen kann? Andererseits will man ja aber auch nicht in Watte gepackt werden. Ja, und ich habe so früher gelacht über so Witze, die damals in der Pardon standen, wo der Junge sagt, Mama, ich möchte Kekse und die Mutter sagt, keine Arme, keine Kekse. Ich bin aus dem Alter, wo ganz viele Kontergan-Kinder geboren wurden, wo meine Mutter auch Angst hatte und trotzdem haben wir darüber gelacht. Und da ist man ja viel vorsichtiger geworden. Wie gehen Sie damit um?
Also wenn jetzt jemand so einen Witz erzählt, keine Arme, keine Kekse oder irgendwas mit dem Rollstuhl irgendwie sagt, ich kann da auch drüber lachen, wenn der Witz witzig ist. Mhm. Also es ist jetzt so, was ich nicht mag, ist das Wort Behinderung im Übrigen, weil Sie das jetzt gerade gesagt haben. Das mag ich überhaupt nicht, weil ich bin nicht behindert, sondern mich behindert die Umwelt. Das ist aber so eine, also ich sag auch nicht, ich bin nicht behindert, sondern der Bürgersteig, der nicht abgesenkt ist, der behindert mich, oder eine doofe Treppe, die da irgendwie ist, die behindert mich jetzt. Ich habe eine Einschränkung, so würde ich es lieber sagen, oder eine Beeinträchtigung. Aber mit diesen Witzen, also da habe ich jetzt, wenn es wirklich lustig ist, kann ich darüber auch lachen, ehrlich gesagt. Also ich kann auch über mich selber lachen, wenn da irgendwas nicht funktioniert, wieder mal wegen dem blöden Rollstuhl halt, oder das ist irgendwie wirklich eine witzige Situation, kann ich da auch drüber lachen. Also ich bin da nicht päpstlicher als der Papst. Mhm. Wenn da jetzt sich einer auf die, mich ärgert mehr, zum Beispiel ein Donald Trump, der sich beim, als er, glaube ich, US-Präsident war, das während seiner Präsidentschaft, sich irgendwo hingestellt hat und auf, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, mal so einen behindert, geistig behinderten Menschen oder mit einem Spastiker nachgemacht hat. Das fand ich so schlimm. Also
das war es auch, ja.
Also das sowas finde ich ganz schrecklich. Also das geht überhaupt nicht. Man darf jemanden nicht nachmachen oder nachäffen oder so. Das ist ja aber auch ein Unterschied zu einem netten Witz, der wirklich lustig ist. Ja, der Situationskomik vielleicht hat oder so. Das sehe ich da nicht so ernst, ehrlich gesagt.
Ja. Ich denke, da geht es um das Fingerspitzengefühl, ne?
Ja, genau.
Also, dass einem das auffällt. Und ja. Sie haben gerade auf die Beeinträchtigung hingewiesen, dieses, wo ist man im Alltag überall beeinträchtigt, weil es eben nicht gerecht für diese Beeinträchtigung aufgebaut ist. Das ist also Straßenverkehr, Hotels, was auch immer. Es sind, glaube ich, nur öffentliche Gebäude, die behindertengerecht sein müssen, oder?
Das wäre schön. Nee, okay. Also noch nicht mal das. Also müssten wahrscheinlich, ja klar.
Sind aber nicht.
Ja, sind vielfach auch nicht. Also das kommt darauf an, welches Baujahr das Gebäude ist. Also wenn Sie irgendwie ein altes Gemäuer haben und es geht aus Denkmalschutzgründen nicht, dass da irgendein Aufzug eingebaut wird, dann ist es für mich auch nicht erreichbar, das Obergeschoss oder so von irgendeinem Palais oder von irgendeinem, wenn ich mir irgendwas anschauen will. Aber es ist richtig, also es ist im Alltag, also es ist ja 2006, hat dann die Vereinten Nationen ja die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung ja verabschiedet. Und darin quasi ist ja festgeschrieben, dass behinderte Menschen ein Recht haben auf ein inklusives Leben, auf Teilhabe. Und das Problem ist, Deutschland hat quasi gesagt, zugesichert, diese Vorgaben umzusetzen. Das war 2006, das ist also 18 Jahre her jetzt. Und es ist aber immer noch so, dass wir weit davon entfernt sind, dass das tatsächlich umgesetzt ist. Da fehlt es eben jetzt nicht nur an abgesenkten Bürgersteigen, sondern da fehlt es an ausreichend rollstuhlgerechten Toiletten, zum Beispiel im öffentlichen Raum. Mhm. Allein die Vorgabe, dass wenn ein Lokal heute eröffnet neu, dass da nicht nur eine Herrentoilette, eine Damentoilette, sondern bitte auch eine Toilette mit Griffen, mit Haltegriffen drin ist, also für einen Rollstuhlfahrer. Mhm. Ich wohne in München, das ist eine große Stadt, und trotzdem gibt es nur eine Handvoll Lokale, die, wenn überhaupt, eine Rollstuhltoilette haben. Mhm. Ja, also das ist ein Unding, wenn ich mich irgendwo treffen will mit Freunden, mit Bekannten, irgendwo in einem Café, das erste, oder wir gehen irgendwo hin zum Essen, da organisiere das immer ich, weil ich immer anrufe, entschuldigen Sie, wo ist Ihre Toilette? Ja. Ist die im Keller? Ist sie ebenerdig? Mhm. Wenn sie im Keller ist, kann ich das Restaurant überhaupt nicht aufsuchen, weil ich muss ja die Möglichkeit haben, auf Toilette gehen zu können.
Klar.
Und es wird einem so viel. Also es ist ja nicht so, dass man dann immer unbedingt muss, aber es muss ja die theoretische Möglichkeit bestehen.
Ja, natürlich, ja.
Und das ist einfach so, da auch die Anzahl von Behindertenparkplätzen. Das ist auch so, ja, das muss dann das Geschäft entscheiden, ob es da noch einen Behindertenparkplatz gibt. Und die Stadt hat irgendwie auch keine großen Vorgaben. Und es ist wirklich, wirklich armselig, was da passiert. Da werden Behindertenparkplätze in der Stadt München zum Teil, habe ich schon mehrfach erlebt, weggebaut und stattdessen werden Taxistellplätze draus gemacht. Da habe ich mich so aufgeregt, da habe ich dann auch angerufen bei der Stadt München, habe gesagt, Leute, hier waren 4 Behindertenparkplätze direkt am alten Rathaus am Marienplatz. Sag ich, die sind weg, plötzlich sind das alles Taxistellplätze. Mögt ihr vielleicht mal Ersatz schaffen? Ja, da müssen sie halt gucken, wo die nächsten sind. Sag ich, nee, das kann es jetzt irgendwie nicht sein. Und da habe ich dann so versucht, Druck aufzubauen und auch meinen Beruf benutzt dazu und habe gesagt, ich arbeite übrigens beim Fernsehen und da können wir doch mal einen interessanten Beitrag drüber machen, wie Sie eigentlich damit umgehen, dass Sie einfach Rollstuhlfahrern Parkplätze wegnehmen. Ach ja, okay, und dann hat es irgendwie so ein, zwei Tage gedauert, dann habe ich eine Antwort bekommen. Ja, also wir haben jetzt geguckt, wir sorgen dann dafür, da wird in der nächsten, in der eine Querstraße weiter, machen wir jetzt mal drei. Ich hoffe, das ist dann okay. Und dann habe ich gesagt, ist in Ordnung. Und ich gesagt, ja. Und habe ich, waren die tatsächlich, haben sie die auch geschaffen. Aber ich kann ja jetzt nicht jedes Mal anrufen und sagen, ich hätte da gerne Behindertenparkplätze. Das ist, da ist so viel im Argen und das ist wirklich zum Schämen, wirklich, dass das nicht keine Vorgaben gibt, was bedeutet rollstuhlgerechte oder behindertengerechte Toilette? Welche Höhe hat die Toilettenschüssel? Wie viele Griffe muss es? Also zwei Griffe, nicht nur einer. Wie groß muss es sein? Dass in jedem Neubau das auf jeden Fall vorhanden sein muss. Oder dass auch wenn einer ein Lokal aufmacht, dass der sowas eben auch da anbieten muss. Dass es eine bestimmte Anzahl im öffentlichen Raum geben muss. Und wenn es solche Regelungen vielleicht sogar irgendwo gibt in der Schublade, aber sie werden nicht umgesetzt. Also ich kann zumindest für meine Heimatstadt nur sprechen. Es ist wirklich, da ist noch so viel Luft nach oben. Unfassbar.
Das hört sich ganz so an. Ja. Das ist ja vielleicht so ähnlich wie bei Frauen. Muss es mehr Menschen mit Beeinträchtigungen geben? Auch zum Beispiel im öffentlichen Dienst, damit die sich überhaupt vorstellen können, was es bedeutet. Denn die Problematik ist natürlich, wenn man es nie erlebt hat, denkt man nicht drüber nach. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Sie haben ja ein Leben geführt, was ganz normal war. Und jetzt merken Sie, okay, wo sind die bitte Beeinträchtigungen? Und wenn wir sehr, sehr wenige Menschen haben, die entsprechend im Rollstuhl sitzen beispielsweise, ist auch die Stadtplanung so, dass die gar nicht merken, was da ist. Die Stadtplanung ist ja häufig auch nicht für Frauen mit Kinderwagen vorgesehen.
Genau, wollte ich gerade sagen. Also eine Frau merkt's oder auch ein Mann merkt's eventuell dann, die eben nicht barrierefrei hat, spätestens dann, wenn er ein kleines Kind hat und im Kinderwagen irgendwo unterwegs ist und sich ärgert, wenn dann wieder mal die Rolltreppe nicht geht oder beziehungsweise der Aufzug nicht geht oder zu klein ist und man nicht reinkommt. Ja, vielleicht auf der anderen Seite gibt es immerhin ungefähr 8 Millionen Menschen, mehr als 8 Millionen Menschen in Deutschland, die einen Schwerbehindertenausweis haben. Die sitzen jetzt nicht alle im Rollstuhl. Angeblich gibt es 1,6 Millionen Rollstuhlfahrer in Deutschland. Ich weiß nicht, wer die gezählt haben will. Also diese Zahl habe ich auch nur irgendwo gelesen. Also mich hat auch keiner gezählt. Ich weiß es nicht. Ich behaupte mal, es sind vielleicht sogar mehr. Aber es gibt ja schon durchaus viele. Ja, so. Ob die nicht immer an den entscheidenden Stellen sitzen, das mag sein. Und mir ist es, Sie haben vollkommen recht, ja früher als Fußgängerin habe ich da auch nicht drauf geachtet. Sind vor dem Lokal jetzt 3 Stufen oder 2 oder gar keine? Und wo ist die Toilette im Keller oder im Erdgeschoss? Oder kann ich überhaupt alles erreichen? Ja? Oder auch bei Konzerten komme ich da irgendwo überall hin, wo ich hin will? Da habe ich früher ja auch nicht drauf geachtet. Und es gibt aber doch immer jetzt inzwischen schon Behindertenbeauftragte, ne, bei Organisationen, in Firmen. Es gibt ja überall Schwerbehindertenvertretung. Das gibt's ja schon. Mich wundert es halt nur, erst recht wundert's mich, dass dann trotzdem es noch so viele Dinge gibt, die einfach noch im Argen liegen. Das verstehe ich eben auch nicht, woran das liegt. Und ich weiß immer nur, also wenn ich irgendwo anrufe und es regt mich irgendwas furchtbar auf und irgendwas ist nicht gemacht und nicht barrierefrei, dann rufe ich an und sage, warum ist das nicht so? Und auch übrigens könnte man ja mal einen Fernsehbeitrag drüber machen. Aber ich meine, das kann ja irgendwie auch nicht der Weg sein, dass man jedes Mal mit einem großen Fernsehen irgendwie droht und da irgendwie sagt, jetzt packe ich die große Keule aus, nur damit irgendwas sich verändert. Also da würde ich mir schon mehr wünschen, dass ich da einfach, ja, dass ich da praktisch einfach noch viel mehr tut und diese UN-Behindertenrechtskonvention einfach wirklich noch mehr umgesetzt wird in Deutschland. Also es ist ja schon einiges passiert, aber fehlt einfach auch noch sau viel.
Es gibt ein Beispiel, ich bringe das, glaube ich, ein bisschen zu oft, aber ich sage es jetzt trotzdem, von einer finnischen Stadt, die beschlossen hat im Stadtrat, wir wollen die Stadtplanung ausrichten, inklusiv, feministisch, aber auch inklusiv, und das muss man ja auch immer erklären, dass feministisch und inklusiv nicht bedeutet, die Männer haben nichts mehr zu sagen, sondern wir achten einfach darauf, dass alle gleich mitpartizipieren können. Und irgendeiner der Stadträte hat dann auf der Sitzung gesagt, naja, aufs Schneeräumen wird es ja wahrscheinlich keinen Einfluss haben. Und es hat Einfluss aufs Schneeräumen, weil man festgestellt hat, dass als erstes die Straßen geräumt wurden, weil das der typische Morgenverkehr meistens der Männer von der Wohnung zum Arbeitsplatz war. Was später geräumt wurde, waren Fahrradwege und Fußwege. Und es gab viel mehr Unfälle auf Fahrradwegen und Fußwegen, die auch viel gefährlicher waren. Und auf diesen haben sich vordringlich auch Frauen mit Kindern bewegt. Und dann hat man das geändert. Ja. Und das ist so ein bisschen der Mindset, nicht? Dass man von vornherein sagt, wir schauen uns alles im Hinblick der Planung auf diese Gesamtkonzeption an. Es gibt ja auch ein ganz schönes Beispiel in Barcelona, die also wirklich auch sagen, wir machen diese Inselblöcke ohne Verkehr, weil da eben das sich bewegen, ob nun mit einem Rollstuhl oder als Kind oder als älterer Mensch, der nicht mehr so beweglich ist, dann ohne Autos einfach viel entspannter ist. Und die Autos fahren drumherum und können auch parken. Ne?
Ja.
Hat Krankheit in unserer Leistungsgesellschaft keinen Platz? Wird Krankheit beiseite geschoben, irgendwo eingesperrt? Werden Kranke reduziert auf ihre Krankheit?
Ja, ich denke schon, dass die Gefahr da ist, dass Menschen, die offensichtlich krank sind, wo man es eben auch sieht, aufgrund von einer Einschränkung gerne in so eine Sonderwelt geschoben werden. Einfach, ja, die können ja da hingehen, wo sie ihren Platz haben, wo sie ihre Berechtigung haben, wo sie vielleicht auch nicht stören. Aber doch bitte nicht da, wo irgendwie Leistung gebracht werden muss, wo es um was geht, wo es vielleicht schnell gehen muss, wo irgendwie unter Druck gearbeitet werden muss. Das Gefühl habe ich schon auch, dass das so ist. Das ist ja auch das, was auch ein Ziel sein sollte, dass wir diese Behindertenwerkstätten und so weiter abschaffen, dass mehr Inklusion auch im Arbeitsmarkt passiert und eben weg von dieser Sonderwelt, die da geschaffen wurde. Aber da sind wir ja auch noch nicht, also da passiert, glaube ich, schon was. Kenne ich jetzt auch keine Zahlen, aber es ist nicht gut für behinderte Menschen, wenn die da in dieser Sonderwelt leben, sondern es muss mehr integriert werden in den eigentlichen Arbeitsmarkt. Und ich glaube, dass...
Ich wurde sogar gerade gerügt. Ich weiß nicht, ob von der UN, weil wirklich gesagt wurde, in Deutschland vermeintlich kümmert man sich, aber man kümmert sich, indem man dann Sonderwelten schafft.
Genau. Und man sollte lieber das Geld statt in diese Sonderwelten in Assistenz und Pflege stecken. Ja, also Assistenz, so wie ich jetzt auch habe, eine Arbeitsassistentin, die mit mir mitgeht, die einfach hier dafür sorgt. Also ohne die könnte ich natürlich auch noch arbeiten, weil die hilft mir nicht bei meinem Job. Den Job kann ich ja selber machen, aber die hilft mir quasi, dass ich überhaupt hierher komme. Das ist die Voraussetzung. Und wenn man dafür das Geld lieber da reinsteckt, ja, oder eben mehr in das, dass mehr Pflege passiert, dass einfach Menschen überhaupt befähigt werden, tatsächlich noch zu arbeiten. Das ist viel wichtiger, als die Menschen irgendwie in so Sondergeschichten zu stecken. Weil es können ja Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, ja durchaus auch positive Sachen bewirken für das Unternehmen. Also es ist ja nicht so, dass die alle nur ein Hindernis sind und einen Klotz darstellen. Wird aber tatsächlich, sehe ich auch so, dass das noch in Deutschland tatsächlich oft so gesehen wird. Ich glaube, das ist so noch nicht in den Köpfen drin. Es ist ja auch so kurz gedacht, weil wenn man sich vorstellt, 8 Millionen Menschen haben eine Schwerbehinderung. Nur 3% aller Behinderungen sind angeboren. 97% werden erworben durch Krankheit.
Das wusste ich auch nicht. Okay.
So wie bei mir. Oder aber durch einen Unfall. Das heißt, es kann ja wirklich, das ist ja mal das Schöne, was man mir sagt, ja, es kann ja jeden treffen. Ja, tatsächlich, es kann tatsächlich jeden treffen. Und es geht schneller. Bei mir war es ja eben auch die Krankheit. Ich hätte mir das ja auch nie gedacht, dass ich jemals, ich habe ja früher so viel Sport gemacht. Ich habe Ballett getanzt, ich habe Tennismannschaft gespielt, ich war super im Laufen, ich war so sportlich, ich habe 5-mal die Woche Sport gemacht. Und wenn mir einer gesagt hätte, du verbringst deinen Rest deines Lebens im Rollstuhl, ich sage, der mal garantiert nicht. Warum denn? Ja, Krankheit, zack, Rollstuhl. Und 97% bekommen diese Behinderung durch Krankheit oder Unfall. Das heißt, kann wirklich jeden treffen. Und alt, wenn man es erlebt, werden wir ja dann doch alle hoffentlich. Ja. Und vielleicht gebrechlich, brauchen einen Rollator, vielleicht dann auch tatsächlich irgendwann mal einen Rollstuhl.
Ja.
Insofern ist ja dieses barrierefrei Denken ist doch für uns alle. Und nicht nur für die, in Anführungsstrichen, wenigen, so wenige sind wir ja gar nicht, die es vielleicht jetzt schon brauchen. Und es kann jeden treffen.
Das finde ich wirklich nochmal eine ganz wichtige Botschaft. Das war mir erstens auch nicht so klar oder zumindest nicht so bewusst. Ich habe es erlebt, als meine Mutter dann im Rollstuhl saß, wie schlecht unser Haus darauf vorbereitet ist, nicht? Obwohl wir schon versucht haben, es ein bisschen besser zu machen. Und Sie haben recht. Also es wird wahrscheinlich jeden von uns treffen, zumindest wenn man sehr alt ist.
Richtig, genau. Und wenn man dann irgendwie, wenn man im Haus wohnt und sagt, ich komme die Treppen nicht mehr so gut hoch, dann braucht man einen Treppenlift. Man muss vielleicht was umbauen, Badewanne, Barriere oder stufenlose Dusche. Vielleicht eine Toilette, die höher ist, weil man besser aufstehen kann. Man braucht vielleicht auch Griffe, weil man sich halt festhalten muss. Mhm. Und da ist einfach, es trifft im Prinzip, wenn man alt genug wird, trifft es wirklich jeden. Und es kann eben aufgrund von...
Zwischendrin auch jeden treffen.
Auch jeden treffen, natürlich. Ja. Und es ist natürlich, schiebt man das immer weg. Also jemand, der gesund ist, natürlich denkt nicht die ganze Zeit, oh, es könnte jetzt passieren, das. Das wäre ja auch völlig bescheuert, wenn man das machen würde. Da würde man sich ja unnötig belasten. Aber ich finde, die Gesellschaft an sich oder Menschen, die an entscheidenden Stellen sitzen, die sollten das vielleicht schon im Hinterkopf haben und daraufhin ausgerichtet auch Vorgaben machen fürs Bauen oder eben Vorschriften anlegen. Weil was jeder privat in seinen eigenen vier Wänden macht, ob der jetzt irgendwie ebenerdig im Bungalow sich einzieht oder dann doch in ein Haus mit vier Geschossen, das kann man ja niemandem vorschreiben. Mhm. Aber dann sieht er ja dann selber, ob er das braucht oder nicht, den Umbau.
Ja. Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiges Thema.
Und da bräuchte es übrigens auch, was mich auch nervt, ist, dass Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, du kriegst ja Geld vom Staat für den Umbau von deinem barrierefreien Umbau von zu Hause. Das sind einmalig 4.000 Euro. So, mit 4.000 Euro kommen sie noch nicht mal eine Etage mit dem Treppenlift irgendwo hin. Also
absolut,
das reicht da nicht. Ja, so. Wenn sie dann noch anfangen mit Haltegriffen an der Toilette oder irgendwie Dusche umbauen, da können sie froh sein, wenn sie genug Geld auf der hohen Kante haben, um sich das leisten zu können. Mhm. Weil sonst müssen sie halt irgendwie, mir wurde ja auch gesagt von der Krankenkasse, da müssen sie halt aus ihrem Haus ausziehen und müssen halt ebenerdig einziehen irgendwo, ja, wenn das irgendwie zu viel wird oder zu teuer wird. Also das ist so, da muss ich was tun. Und auch wenn man dann quasi so jemanden bekommt, also man ist ja, wenn man so beeinträchtigt ist, hat man immer jemanden eigentlich zu Hause, der einem hilft, eine Pflegeperson, ja, weil man hat ja irgendwann einen Pflegegrad und dann hat man eine Pflegeperson und dafür bekommt man Pflegegeld oder man kriegt eben einen Pflegedienst bezahlt, der dann irgendwie ein, zweimal am Tag kommt. Und wenn diese Pflegeperson aber ausfällt, dann kriegt man eine Verhinderungspflege. Und da gibt's einen festen Betrag, der beträgt 2.400 Euro im Jahr. Für 2.400 Euro im Jahr kriegen Sie bei den ganzen gestiegenen Preisen in den letzten Jahren gerade mal, wenn Sie Glück haben, für 3 Wochen eine Pflegekraft. Fürs ganze Kalenderjahr. Das geht immer pro Kalenderjahr. Und Sie können das Geld auch nicht ansparen und sagen, ich habe letztes Jahr gar niemanden gebraucht, kann ich bitte die 2.400 dann für nächstes Jahr mit rübernehmen? Geht auch nicht. Und es wird jetzt, glaube ich, 2025 oder 26 wird es erhöht, erstmalig seit, ich glaube, 17 Jahren um, glaube ich, 5%. Vielen Dank auch. Ganz ehrlich, das ist nix.
Ja.
Ja, also das ist irgendwie, da fehlt es echt hinten und vorne. Und da habe ich das Gefühl, dass Menschen, die so eine Beeinträchtigung haben, die auf solche Hilfe angewiesen sind, einfach die Lobby viel zu klein ist. Wir haben gar keine Lobby oder zu wenig.
Ja, es würde vermutlich Frau Bentele vom Verband,
die ist super,
her, ne? Finde ich auch. Die hatte ich ja auch schon im Podcast, genau.
Ja, die ist super. Also Frau Bentele ist ganz, ganz toll. Auch dieser Satz, der Rollstuhl ist da, aber ist nicht das Thema. Das ist der Satz von Frau Bentele. Mhm. Das hat sie nämlich über mich gesagt. Also als ich jetzt mit der Moderation angefangen habe, hat sie gesagt, das freut sie so sehr. Sie hat an den BR geschrieben, weil wir kennen uns, weil ich sie öfter schon interviewt habe und so. Und dann hat sie das mitgekriegt über ihre Pressestelle und dann hat sie an den BR geschrieben. Sie findet das großartig, ist ein wichtiger Schritt in Sachen Inklusion. Und es sollte so sein, dass es jetzt wegen mir eine Nachricht ist, aber bitte dann nicht mehr, weil der Rollstuhl ist da, aber ist nicht das Thema. Und wenn das so ist, dann haben wir Inklusion geschafft.
Ja. Ich hatte sie auch im Podcast und sie auch sehr beeindruckend. Wie barrierefrei ist oder war denn der Bayerische Rundfunk? Was musste gemacht werden, damit Sie diesen Job so ausüben können?
Ja, also der BR hat sich ganz toll verhalten, muss ich wirklich ein ganz großes Lob aussprechen. Das war so, als ich dann das erste Mal hier mit Rollstuhl auf dem Gelände war, da habe ich natürlich dann erst richtig gemerkt, welche Türen, da gibt's, es gab keine Türdrücker, dass die Türen aufgehen. Es waren oft Schwellen, es waren schwere Türen, alles Mögliche. Und dann wurde ich gefragt, von der Bauabteilung oder von der Schwerbehindertenvertretung wurde ich angerufen und da wurde ich gefragt, was muss denn geändert werden, damit Sie gut zurechtkommen hier? Also BR hat ja verschiedene Häuser hier auf diesem Gelände. Ich brauche ja nicht alle Häuser, ich arbeite halt da und dort da. Und dann habe ich gesagt, okay, haben Sie Zeit? Das dauert ein bisschen. Mhm. Und dann sind wir, ja, ich habe Zeit. Und dann bin ich gemeinsam mit diesem Kollegen einfach meine Wege abgelaufen. Also er ist neben mir her. Und dann habe ich gesagt, schauen Sie mal da die Tür. Die geht nur nach vorne auf. Die ist viel zu schwer. Die habe ich immer im Rücken hängen. Oder da ist eine Schwelle. Da komme ich nicht hin. Da sind nur Stufen. Da müsste man noch was, irgendwie eine Rampe bauen. Und dann sind wir das nach und nach durchgegangen. Das hat eine Zeit lang gedauert. Und dann hat der BR das alles nach und nach tatsächlich verbessert, hat die Barrieren abgebaut, sodass ich heute an vielen Türen, da wo ich es brauche, einfach einen Türdrücker habe. Die Tür geht auf und ich muss mir da keine Sorgen machen. By the way, ist es so, dass die Kollegen, die dann irgendwie mit Laptop unterm Arm und der anderen Hand eine Kaffeetasse haben, sich sehr freuen über den
auch
Türdrücker.
Profitieren.
Weil sie einfach mit dem Ellbogen den Türdrücker drücken und dann geht die Tür auf und sagen, Mensch, ist das toll, ja, super. Also da haben ja auch Nichtbehinderte einen Vorteil von, ja, von solchen Annehmlichkeiten. Mhm. Aber das wurde tatsächlich gemacht. Es hat etwas gedauert, weil nach und nach und öffentlich-rechtlich und das ist halt alles, dauert halt mit Genehmigung, Ausschreibung und so weiter und Bauarbeiten. Mhm. Aber es ist alles gemacht worden und das ist wirklich ganz toll. Und insofern ist der BR für mich hier absolut barrierefrei.
Cool. Ja. Sehr schön. Und das könnten wir jetzt als Beispiel für alle Zuhörerinnen und Zuhörer nennen, in ihrem Unternehmen vielleicht Ähnliches anzustoßen.
Richtig.
Das wäre doch schon mal eine tolle Bewegung.
So ist es, genau. Cool. Da wird schon viel geholfen. Da wird man den Menschen viel Gutes tun.
Okay, klasse. Ich bewundere Sie für Ihre Stärke.
Danke.
Ganz toll. Eine Frage, die vielleicht sehr sensibel ist und Sie müssen sie auch nicht beantworten. Also Sie haben eben gesagt, Sie waren sehr sportlich, Sie haben Ballett getanzt, Sie waren Skifahren. Jetzt können Sie all das nicht mehr. Wie gehen Sie damit um? Wie behalten Sie Ihre mentale Stärke? Können Sie anderen sagen, okay, gibt es Ratschläge?
Ja, wie gehe ich damit um? Ich versuche immer positiv zu sein und das zu sehen, was ich noch kann. Es ist vieles, vieles nicht mehr möglich und ich bin darüber unendlich traurig. Das ist einfach so, Punkt. Es vergeht auch praktisch kein Tag, wo ich nicht damit hadere, mal mehr, mal weniger, meistens abends, wo ich dann wieder, wo ich auch traurig werde, was vieles eben nicht mehr geht. Aber es bringt nichts. Es bringt nichts, traurig zu sein. Es bringt einen nicht weiter. Es bringt auch einen nicht weiter, zurückzuschauen und zu sagen, mein Gott, was war das schön, als ich das alles noch konnte. Und wenn ich mich daran erinnere, wie schön es war, sich anzustrengen, mich ausgepowert habe, bis ich komplett durchgeschwitzt war beim Sport. Mhm. Und es war ein tolles Gefühl und es ist so schön gewesen. Und es bringt nichts, zurückzuschauen und zu sagen, ach Gott, was war das toll und jetzt kann ich es nicht mehr. Es bringt dich kein Zentimeter weiter. Du musst
Im
nach
Gegenteil.
Vorne schauen.
Ich würde sagen,
Im Gegenteil.
Es zieht einen runter. Ne?
Es zieht mich runter, ja. Es macht mich ja regelmäßig fertig. Und deswegen, ich würde immer sagen, wenn jemand jetzt so wie ich in meiner Situation oder die Krankheit bekommt, positiv denken und nach vorne schauen und den Fokus darauf legen, was noch geht. Und dann auch leben und es wirklich machen und nicht die Dinge aufschieben. Ich bin Gott froh, dass ich, als ich schon krank war, ich bin ja mit 22 schon krank geworden, habe mit 24 dann erfahren, was ich habe. Ich habe in sehr jungen Jahren, in den 20ern schon, bis ich Mutter wurde mit 31, bin ich weltweit. Ich war so viel unterwegs. Ich habe auf einem Kreuzfahrtschiff ein, zweimal im Jahr gearbeitet, habe dadurch fast die ganze Welt gesehen, bin auf irgendwelche Berge geklettert, durch irgendwelche Dschungel gelaufen, auf irgendwelche Maya-Tempel hochgeklettert, bin auf irgendwelchen Südseeinseln über irgendwelche Felsplatten gekraxelt und habe mir so viel angeschaut, dass mir manche Leute, die älter waren oder Verwandte, gesagt haben, na ja, jetzt hast du ja schon so viel gesehen, dabei bist du ja noch so jung und muss das jetzt sein und so und ist das nicht ein bisschen viel? Nee, war genau richtig. Ich habe ja damals nie gedacht, dass ich im Rollstuhl lande. Die Ärzte haben damals gesagt, ach, du bist so fit, auch dadurch, dass du so viel Sport gemacht hast und so dich trainierst, du wirst nie im Rollstuhl landen. Du hast so einen harmlosen Verlauf, haben die Neurologen früher gesagt. Gott sei Dank, also sie haben leider nicht recht behalten und Gott sei Dank habe ich damals schon so viel mitgenommen und schon so viele Reisen gemacht und mir angeschaut. Deswegen nichts aufschieben, jetzt leben, mitnehmen, was geht und nach vorne schauen und einfach positiv denken. Und das versuche ich mir auch immer zu sagen. Hört sich jetzt so leicht an, ist nicht so leicht. Ich habe auch sehr schwere Momente und sehr traurige Momente, wo ich natürlich auch hadere damit, aber das Hadern bringt nichts. Man muss nach vorne schauen. Es ist alles andere macht einfach keinen Sinn. Es kostet nur unnötig Kraft. Und die Kraft brauche ich für meinen Alltag und für mein Leben.
Aber ich finde es, also zum einen haben Sie ja ganz offensichtlich mehr erlebt als viele andere in Ihrem Leben, obwohl Sie völlig gesund sind, weil Sie es mitgenommen haben. Und zum anderen machen Sie jetzt noch das, was geht, was ja auch wichtig ist, dass man sich nicht vergräbt, dass Sie arbeiten, dass Sie sagen, ich gehe in Restaurants, aber ich kämpfe auch darum, dass die Restaurants dann bitte auch so ausgestattet sind, dass ich da hingehen kann, ne?
Und vor allem diese Arbeit. Mir bedeutet meine Arbeit, ich habe erzählt von dem Moment, als ich in diesem Schneideraum saß und das wie so ein Rollladen war. Ich habe ja damals auch überlegt, Innenarchitektur oder Jura oder was weiß ich. Ich war so auf der Suche, was ich werden will. Und dann saß ich in diesem Schneideraum und ich habe genau gewusst, das ist das. Da habe ich Blut geleckt und das ist bis heute so geblieben. Damals war ich 19 und jetzt bin ich 49. Also es ist in 30 Jahren kein bisschen weniger geworden, diese Lust auf diesen Beruf und der Spaß daran und die Freude und das Wollen unbedingt und das Berichten und das Rausgehen und Reportieren und Erzählen, Geschichten erzählen. Und das ist das, was mir nach wie vor unfassbar viel Freude macht. Und dieser Beruf gibt mir Halt, Struktur und Kraft. Also weil ich vergesse, wenn ich in der Arbeit bin, und ich wirklich gerade mich konzentriere auf das, was ich mache, unterwegs bin, Interviews führe, vergesse ich meine Krankheit.
Ja,
da ist nicht wichtig, dass ich krank bin, überhaupt nicht. Auch wenn ich im Fernsehstudio bin und da meine Sendung moderiere, da bin ich Journalistin. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, dass ich dann im Rollstuhl sitze oder dass ich auf einem normalen Stuhl sitze oder was auch immer. Das ist völlig unerheblich. Und das ist so schön, weil ich dadurch einfach in der Gesellschaft meinen Platz habe, was leisten kann. Das Gefühl habe abends, wenn ich heimkomme, jawohl, ich habe jetzt was geschafft, mal gut, mal weniger gut vielleicht. Man ist ja unterschiedlich zufrieden mit sich selber. Aber ich habe was geschafft. Ich habe mich nicht fokussiert auf meine Krankheit und oh, jetzt geht wieder was nicht und so, sondern ich habe was geschafft, ich habe was geleistet, ich habe mein eigenes Geld verdient, was ich auch sehr wichtig finde, diese Unabhängigkeit zu bewahren, weil das ist mit eins der schlimmsten Dinge, finde ich, wenn man im Rollstuhl sitzt und so pflegebedürftig ist, also diese Unfreiheit. Ich bin unfrei. Wissen Sie, ich kann jetzt nicht mehr sagen, ich habe zum Beispiel morgen frei, ich kann jetzt nicht sagen, ich fahre jetzt spontan alleine, nur für mich, jetzt mal in ein Wellnesshotel oder auf eine Hütte, mal für 2 Nächte, egal wohin. Und mach das jetzt einfach mal spontan. Das geht nicht mehr. Ich brauche immer jemanden, der mit mir mitfährt, der mir hilft beim Anziehen, beim Ausziehen, der mir beim Einsteigen, beim Aussteigen hilft, der mir mit der Toilette hilft, der mir beim Essen hilft, beim Essen machen hilft, der Sachen irgendwo runterholt, mir was hochträgt, was auch immer. Dieses Unfreisein finde ich das Allerschlimmste. Und wenn ich im Job bin, und ich habe so Arbeitsassistentinnen jetzt seit 3 Jahren. Das heißt, das wird einem vom Staat, Gott sei Dank, das ist was sehr, sehr Positives. Man bekommt Arbeitsassistenz, wenn man eine gewisse Pflegegrad hat oder eine Behinderung hat, eine Schwerbehinderung hat. Das heißt, es sind Menschen, die mit mir mitgehen, die mich irgendwo, wenn Strecken weiter sind, schieben, mir beim einen Aussteigen im Auto helfen, die mir Toilette helfen, die mir helfen, irgendwo hinzufahren, wo es was Essbares gibt. Also die einfach mir so, die machen oft nicht viel, aber die sind einfach da. Sind einfach meine Beine, die dann mit mir mit dabei sind. Und das ist toll. Und dadurch bin ich frei in gewisser Weise. Weil dieses Unfreisein finde ich persönlich am allerschlimmsten.
Das kann ich gut nachvollziehen. Es ist für mich ganz schwer vorstellbar, weil ich auch immer gesagt habe, auch bei vielen Entscheidungen, vielleicht auch andere Entscheidungen, aber diese Unabhängigkeit, für mich selber entscheiden zu können, was ich jetzt machen möchte, das ist schon was ganz Wichtiges. Das kann ich nachvollziehen. Wobei aber auch wirklich Sie ja leben explizit im Sinne von Teilhabe durch den Beruf, aber auch im Sinne von, ich bringe aber auch einen enormen Wert für die Gesellschaft. Das ist, glaube ich, auch noch wichtig, ne?
Ja, Wert in Form von, dass ich...
Durch ihre Beiträge, durch ihr Beispiel, durch die Recherchen und die Reportagen, die sie tun, ist ja ihr Beruf etwas, wo sie sagen, ich produziere etwas und da kommt was raus. Ja, es wird nicht alles perfekt sein, aber ich bringe da mich ein.
Ja,
kann meinen Stil und mein Knowledge, mein Know-how da einbringen.
Ja, tatsächlich. Und das ist gerade in Zeiten jetzt mit Social Media und jeder Hirni kann seine Meinung irgendwie ins Netz und in die Welt verbreiten, ob es jetzt stimmt oder nicht, ob das Verschwörungstheorien sind oder nicht. Also gerade in Zeiten von vielen Fake News, von Unwahrheiten, von Falschmeldungen, finde ich, ist es tatsächlich wichtig, dass es uns gibt, uns Journalisten, die, ich kann jetzt nur für den BR oder für die Öffentlich-Rechtlichen sprechen, die wirklich sauber recherchieren, die aus mindestens 2 oder 3 Quellen sich erstmal informieren, bevor sie etwas vermelden, die sich quasi vor Ort überzeugen, wie ist es tatsächlich gewesen, beziehungsweise mit den Korrespondenten telefonieren. Nicht ohne Grund haben wir ein großes Korrespondentennetz in der ARD und auch im ZDF. Ich finde es wahnsinnig wichtig und deswegen finde ich meinen Job tatsächlich auch wichtig noch, jetzt gerade bei den Nachrichten, dass ich einfach guten Gewissens sagen kann, was ich erzähle, weiß ich, ist tatsächlich so, wie ich es jetzt schreibe. Und es ist keine Fake News, es ist keine Verschwörungstheorien, kein gar nichts. Kann ich guten Gewissens meine Hand für ins Feuer legen. Alles, was ich gemacht habe, ist tatsächlich so richtig gewesen.
Genau.
Und das finde ich wichtig, den Leuten das zu zeigen. Ja.
Absolut.
Und nicht irgendwelchen Verschwörungstheoretikern und irgendwelchen Strömungen in der Gesellschaft, die versuchen, unsere Gesellschaft umzuwälzen, denen dann noch mehr Macht zu geben, sondern dem wirklich was entgegenzusetzen. Insofern hat unsere Arbeit, empfinde ich meine Arbeit tatsächlich auch als sehr wichtig und sehr wertvoll.
Das ist sie definitiv.
Ja.
Also differenzierte, gut recherchierte Berichterstattung ist mehr wert als immer, weil wir als so selbstverständlich genommen haben, dass wir es haben und wir jetzt sehen, dass es nicht mehr selbstverständlich ist. Nicht?
Ja.
Und das ist ja das Schöne, dass dieses Vertrauen ins öffentlich-rechtliche Fernsehen, Radio auch noch groß ist. Nicht? Also das finde ich ja noch sehr beruhigend in diesen schwierigen Zeiten.
Das beruhigt mich allerdings auch, Gott sei Dank, ja. Und wir tun alles dafür, dass es auch so bleibt.
Ja, das ist super. Wir müssen leider zum Ende kommen. Ich stelle am Ende immer eine Frage. Also eine habe ich schon gestellt ganz am Anfang, nämlich welche Frage können Sie nicht mehr hören? Und das war dieses Reduzieren der Journalistin auf den Rollstuhl, würde ich jetzt mal sagen. Die letzte Frage, die ich immer stelle, ist, was wäre der Titel Ihrer Autobiografie? Ich habe gestern gelernt, das ist eine fiese Bewerberfrage und man kann sie auch beantworten mit, ich habe nicht vor, eine Biografie zu schreiben, aber wenn Sie wollten, dürften Sie sie beantworten.
Ja, ich habe, das könnte der Titel einer Autobiografie sein, ich würde sagen, nach vorne schauen wäre vielleicht so eine Überschrift, weil das ist das, was ich tue. Mhm. Ich lasse mich nicht unterkriegen, ich lasse mich auch nicht abspeisen, dieses geht nicht, gibt's nicht, finde ich. Also auch dieses, wie willst du die Nachrichten moderieren? Da ist doch dieser Tisch, der da festgemauert ist, hinter dem du da kommst du doch gar nicht hoch. Ja, natürlich, ist ja keine Raketentechnologie, sondern man nimmt halt einen Rollstuhl, der nach oben fahren kann. Das gibt's heutzutage und dann schaue ich hinter dem Tisch aber sowas von hervor. Also das heißt, ich würde sagen, nach vorne schauen. Das ist so das, was ich tue, was ich versuche zu tun.
Ja. Ja, und Lösungen finden, ne? In dem Sinne, dass man
finden,
dann sagt, okay, ja, das sind jetzt die Fakten, aber wie finden wir die Lösung? Wir nehmen einen Rollstuhl, der nach oben fährt, zum Beispiel. Ja.
Zum Beispiel, genau. Oder bauen ein Podest, wo der Rollstuhl draufsteht. Genau, also all das ist ja möglich. Es ist ja so vieles möglich, was die Menschen alles schon können und schaffen. Da wird es ja wohl möglich sein, dass man auch einen Rollstuhl im Fernsehen integriert und dass das völlig normal sein kann. Und dass sich die Zuschauer daran gewöhnen oder beziehungsweise gar nicht gewöhnen müssen, sondern das sogar gut finden, habe ich ja auch gesehen. Also insofern, alles ist möglich.
Sie zeigen das. Sehr gut. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Viel Spaß weiterhin bei all Ihren Reportagen und bei den Nachrichtensendungen. Und ich freue mich, Ihnen weiter zu folgen. Dankeschön.
Ich danke Ihnen, Frau Menne, für das schöne Gespräch.
Die Boss. Macht ist weiblich.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.